ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Die aktuelle militärische und politische Situation im Ukraine-Krieg besprechen wir in diesem Podcast, ebenso Wege aus diesem Krieg heraus und auch all die Konsequenzen, die sich für uns aus diesem Krieg ergeben. Und wir tun das wie immer mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Auch heute, wie meist, aus der Ferne zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Die Themen, die wir uns für heute vorgenommen haben, klar, die aktuelle militärische Lage, das müssen wir heute mal ziemlich kurz fassen. Dann soll es um den Stand bei den politischen Bemühungen gehen, den Krieg zu beenden, zumindest erstmal einen Waffenstillstand zu erreichen. Die Absicherung eines solchen möglichen Waffenstillstands bzw. die Absicherung eines Friedensschlusses wird ja in Europa recht kontrovers diskutiert. Frankreich, Großbritannien preschen dazu immer wieder mit Vorschlägen nach vorne. Eine wahrlich große sogenannte Koalition der Willigen ist nicht wirklich in Sicht. Und das hat Gründe, über die wir natürlich auch reden wollen. Und uns haben viele Fragen erreicht zu einem langen Artikel der New York Times. Der beleuchtet ausführlich die Hilfeleistungen, die die Amerikaner den Ukrainern gewährt haben. Und hier taucht immer mal wieder die Frage auf, ob die Amerikaner nicht am Ende doch Zielplanungen für die ukrainische Armee übernommen haben. Aus der letzten Folge ist das Thema F-35 noch offen, traue ich mir gar nichts zu sagen. Hintergrund ist hier das angespannte Verhältnis zu den Amerikanern und traue ich mir gar nichts zu sagen, weil ich bin mir nicht so sicher, ob wir das tatsächlich heute schaffen. Wir zeichnen diese Folge auf am Mittwoch, 2. April 2025. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr zu hören, das Ganze wie immer in der App der ARD Audiothek. Herr Bühler, zunächst der Blick auf die aktuelle militärische Lage. Vielleicht heute mal ein bisschen gestrafft. 2-3 Überblickssätze wieder am Anfang.
Ja, die Kämpfe dauern trotz des ukrainischen Angebots eines umfassenden Waffenstillstands weiter an. Wenn man das an der Zahl der Angriffe pro Tag, aber auch an den Zahlen russischer Verluste misst, dann mit unverminderter Härte, so muss man das sagen, so als ob es keine Gespräche zu einem Waffenstillstand gäbe.
Dann schauen wir auf die Situation am Boden. Welche wesentlichen Bewegungen, welche wesentlichen Veränderungen gibt es hier im Vergleich zur Vorwoche?
Die beschriebene Intensität der Kämpfe, die setzt sich nicht überall in Bewegung, also in Geländegewinne um. Im Einzelnen, im Kursk, ist die Lage im Wesentlichen unverändert. Nach wie vor halten die Ukrainer einen Streifen entlang der Grenze, etwa 70 Quadratkilometer. Ebenso unverändert die Lage bei Charkiw. In der Region Belgorod sind die Ukrainer auf 10 Kilometer Breite und 3 bis 4 Kilometer Tiefe in die Region eingedrungen. Unverändert sehe ich da die ukrainische Absicht, den Druck auf eigene Kräfte in der Region Kursk zu nehmen. Weitergehende Ambitionen der Ukrainer sehe ich aufgrund des Kräfteansatzes nicht. Rund um Kupiansk, das ist ja der nächste Schwerpunkt der letzten Wochen immer gewesen, ist die Lage auch im Wesentlichen unverändert. Den Russen gelingt es nach wie vor nicht, nördlich von Kupiansk schweres Gerät in die mittlerweile 4 Brückenköpfe westlich des Oskil zu bringen. Es ist auch im Süden von Kupiansk bisher nicht gelungen, Brückenköpfe überhaupt zu bilden, über den dort sehr breit aufgestauten Oskil zu schlagen. Allerdings noch etwas weiter südlich, westlich von Svatove, nach monatelangem Stillstand eigentlich der Front dort, gibt es einen signifikanten Vorstoß von mehreren Kilometern Richtung Westen. Da muss man sehen, was sich da in den nächsten Tagen tut in dieser Region. Das könnte durchaus im Zusammenhang auch stehen mit den Kämpfen oben, weiter oben im Bereich Kupiansk. Bei Chassivja und Turetsk und auch um Pokrovsk gibt es keine wesentliche Änderung. Im Süden allerdings der Region Donetsk, also südlich von Pokrovsk und westlich von Churakove bis Velika Novosilka, versuchen die Russen, die westliche Grenze der Region Donetsk zu erreichen. Das ist nicht neu, aber sie kommen doch Kilometer für Kilometer langsam voran.
Kurs, haben Sie ganz am Anfang erwähnt. Ich will an dieser Stelle nochmal auf diese ukrainische Operation im russischen Gebiet schauen und hierfür jetzt schon mal diesen eingangs erwähnten Artikel aus der New York Times vom 29. März des Jahres bemühen. Denn der beleuchtet das, was dort passiert ist, auch wenn auch nur relativ kurz. Ich sage zunächst mal, wie sich mir darstellt, was dort dazu geschrieben ist in diesem Artikel zur ukrainischen Operation im Gebiet Kursk. Und zwar über die ganze Aktion waren die Amerikaner not amused, sie waren in die Planung nicht eingeweiht, demzufolge überrascht und haben das als Vertrauensbruch empfunden. Warum Vertrauensbruch? Aus zwei Gründen. Erstens haben die Ukrainer für diese Aktion auf russischem Gebiet wohl auch westliche Waffen verwendet. Die waren dafür nie vorgesehen. Und zweitens sind die Ukrainer ja auf russisches Gebiet vorgestoßen, in dem zu der Zeit kaum russische Truppen waren. Klar, was sicher nicht von Nachteil war, aber warum waren keine Russen dort? Die waren zurückgezogen worden, weil die Amerikaner wenige Monate zuvor erlaubt hatten, auf einen begrenzten Streifen russischen Gebiets HIMARS-Raketen abzufeuern, um die Grenzregion Großraum Kharkiv vor russischem Beschuss zu schützen. Die Ukrainer haben also diese HIMARS-Entscheidung der Amerikaner genutzt, um die Aktion zu starten, ohne es den Amerikanern zu sagen. Dies ist sozusagen meine Konklusion aus dem Artikel der New York Times zu diesem Thema. Lesen Sie das anders? Sehen Sie das anders?
Also der Vorstoß in die Region Kursk im August 2024 war eine Überraschung für alle, auch für die Amerikaner. Die Ukrainer haben dort durch geschicktes Operieren gezeigt, dass Überraschungen auch in dem gläsernen Gefechtsfeld, wie es manche bezeichnen, möglich sind. Es sagt uns auch einiges zu den Aufklärungsmöglichkeiten von Satelliten aus dem Weltraum und anderen Aufklärungsmitteln der Amerikaner. Sie waren tatsächlich auch, wie die Russen und wie wir alle, überrascht durch diese Operation der Ukrainer. Die Amerikaner waren laut dem Artikel, den Sie gerade erwähnt haben, sauer, weil sie es vorher nicht wussten. Die Ukrainer haben aber aus den Erfahrungen der Großoffensive von 2023 gelernt, bei der Details der ukrainischen Absicht aufgrund von Lecks in der damaligen Administration öffentlich diskutiert wurden. Sie erinnern sich an die geheimen Briefingunterlagen, die damals in den US-Medien auftauchten. So Operational Security, also OPSEC, wie die Amerikaner sagen, war also für die Ukraine der Schlüssel zum Erfolg. Dass in der Region keine russischen Truppen waren, ist eine Legende. Also dort befanden sich mehrere 10.000 Mann der Russen. Es war ja ein Aufmarschraum für die Russen. Aus diesem Grund fand ja auch der Angriff statt. Allerdings waren die ausgebauten Stellungen entlang der Grenze nur schwach besetzt. Der Angriff wurde ja nicht erwartet. Die Soldaten, die dort waren in den Stellungen, wurden regelrecht überrumpelt durch den Angriff. Und durch den dann einsetzenden Dominoeffekt dauerte es Tage, bis die russische Armee die Lage konsolidieren konnte. Dadurch gelang es der Ukraine wahrscheinlich weiter als ursprünglich beabsichtigt, in die Region Kursk vorzustoßen. So sehe ich die Lage.
Okay, das auch nochmal kurz eingefügt. Über den Artikel reden wir ja später noch ein bisschen ausführlicher. Aber vielleicht noch eine Sache, die würde ich vielleicht noch anfügen wollen. In diesem Artikel wird ja auch an vielen Stellen deutlich, wie schwierig das Verhältnis zu den Amerikanern durchaus auch war, weil die Ukrainer Ratschlägen an manchen Stellen nicht gefolgt sind und dass so einiges seinen Grund auch darin hatte, dass halt politische Ambitionen, auch Ränkespiele immer wieder auf das ukrainische Militär durchgeschlagen sind, ob das nun Änderungen bei Offensivversuchen der Ukrainer waren, die es möglicherweise oft dann gab, nachdem Selenskyj sich eingeschaltet hatte, oder ob es letztlich die Ablösung von General Saluschny war. Also das kann man für meine Begriffe auch rauslesen aus diesem Artikel. Wie sehen Sie das?
Also natürlich hatte die Ukraine, vertreten durch die politische und militärische Führung, auch sachliche Meinungsverschiedenheiten mit der politischen und militärischen Führung der USA. Das ist ja öffentlich auch bekannt heute. Ich nenne da nur die Tatsache, dass Selenskyj bis zum 24.02. nicht glaubte, angegriffen zu werden, obwohl ihm die Amerikaner einige Tage vorher gesagt haben, der Angriff kommt. das Angebot, Zelensky nach Angriffsbeginn aus der Ukraine zu eskortieren, den Zeitpunkt der Offensive im Sommer 2023. Was ist genug an Fähigkeiten? Ich erinnere daran, dass Verteidigungsminister Austin sagte, jetzt fordert nicht, ihr habt genug, mehr braucht man nicht, jetzt fangt an. Bis zu der Frage, wie soll der Angriff eigentlich geführt werden? Und letztlich dann auch, was das Personalproblem angeht der Ukraine, mit welchem Alter sollen die Ukrainer eigentlich Wehrdienst leisten? Wir erinnern uns, ursprünglich war es ja so, mit 27 sollten sie ihren Wehrdienst ableisten. Dann wurde es nach quälend langen Diskussionen in der Ukraine auf 25 herabgesetzt. Die Amerikaner forderten 18 Jahre, so wie es bei nahezu allen westlichen Armeen der Fall ist. Also das sind so die Meinungsverschiedenheiten, die bisher öffentlich wurden. Aber ich sage auch, die Ukraine ist ein souveränes Land, das Land Leute auf der ukrainischen und auf der russischen Seite besser kennt als jeder andere. Das Militär der Ukraine hat aufgrund des Krieges seit 2014 mehr als jeder andere westliche Militär Kriegserfahrung gegen einen überlegenen Gegner, die Amerikaner eingeschlossen. Also sie sind durchaus selbstbewusst, sie waren und sind immer noch auf Unterstützung angewiesen, aber die Entscheidungen treffen sie schon selbst. Und das wollen wir ja auch so, ist ja ein souveränes Land.
Okay, also wie gesagt, wir kommen nachher zu einigen Aspekten aus diesem Artikel nochmal zurück. Jetzt sind wir noch kurz bei der aktuellen Lage und schauen mal auf die gegenseitigen Luftangriffe. Die sind ja auch nicht wirklich weniger geworden, obwohl ich glaube, es gab eine drohnenfreie Nacht für die Ukraine, oder?
Ja, genau. Der Grund ist allerdings nicht bekannt, warum das so war, aber tatsächlich gab es Ende März eine drohnenfreie Nacht. Aber insgesamt haben die Russen im März die Rekordzahl von über 4000 Shahid-Drohnen eingesetzt. Die Zahl kommt von den Amerikanern. Vereinzelt wurden auch ballistische Raketen vom Typ Iskander eingesetzt. Bei den Ukrainern gingen die Angriffe zurück, spürbar zurück. Allerdings wurden auch in den vergangenen Tagen militärische Ziele auf der Krim angegriffen.
Und gibt es irgendwelche Anzeichen, dass die Erklärungen zum Verzicht auf Angriffe auf die Energieinfrastrukturen praktisch umgesetzt werden? Ich meine, wir hören von beiden Seiten, dass die sich bei den Amerikanern beklagen, dass die jeweils andere Seite sich nicht dran hält.
Also es gibt bei den Russen keine Anzeichen. Die Russen greifen nach wie vor Energieinfrastruktur und sonstige zivile Infrastruktur Nacht für Nacht an, mit Ausnahme dieser einen Nacht, die Sie gerade angesprochen haben. Also nicht nur mit Drohnen, sondern auch mit Rohr- und Raketenartillerie. So in den letzten Tagen Cherson, Kharkiv über mehrere Tage hinweg und die zentrale Region Poltawa war betroffen, auch die Stadt Dnipro war betroffen. Die Bild-Zeitung hat beobachtet, dass die Russen eine neue Taktik beim Einsatz von Drohnen anwenden. Das ist richtig, aber nicht ganz neu. Die Russen haben schon von Anfang an immer gewechselt, was die Einflugschneisen angeht, die Stehzeit in der Luft, den Mix von Drohnen und Raketen. Drohnen manchmal mit Sprengstoff, manchmal ohne Sprengstoff, also entweder zur Täuschung oder auch zur Aufklärung eingesetzt. Also grundsätzlich ist dieser Wechsel nichts Neues, aber jetzt im Augenblick sieht es schon so aus, dass sie Drohnen einsetzen und sie dann in Warteschleifen über der Ukraine fliegen lassen, bis sie dann geballt in einen Raum einschlagen und dadurch auch die Luftverteidigung dann übersättigen, sodass es schwierig ist, alle abzuschießen. Deshalb kommt es zurzeit leider auch zu Schäden, die vorher bei Drohnen nicht in diesem Maße aufgetreten sind oder wenn, dann nur durch Trümmer, die heruntergefallen sind nach dem Abschuss der Drohnen. Bei den Ukrainern lässt sich beobachten, dass sie keine Angriffe mehr gegen Öldepots und Raffinerien durchführen. Allerdings wurden sie von den Russen beschuldigt, in der Region Bryansk Energieanlagen bombardiert zu haben. Das lässt sich alles nicht verifizieren und das zeigt, wie wenig konkret dieses Abkommen zu einem Waffenstillstand aus der Luft eigentlich war.
Okay, dann würde ich sagen, belassen wir es mal dabei und wenden uns dem aktuellen politischen Geschehen zu. Es fühlt sich ja derzeit nicht unbedingt so an, als sei man in Verhandlungen sich irgendwie näher gekommen. Oder haben Sie einen anderen Eindruck?
Also die Ukraine hat ja Mitte März einen generellen temporären Waffenstillstand von 30 Tagen angeregt auf Drängen der Amerikaner. Den haben die Russen zurückgewiesen. Daraufhin kam es zu den Verhandlungen zu einem nicht näher beschriebenen Teilwaffenstillstand, was Angriffe gegen die Infrastruktur aus der Luft angeht. Dies war allerdings zumindest öffentlich nie als Vereinbarung irgendwie schriftlich fixiert. Was ist eigentlich Energieinfrastruktur? Was sind Angriffe aus der Luft? Zählen Angriffe mit Drohnen oder Raketenartillerie auch dazu? Hier kommt es laufend, wie gerade eben geschildert im Raum Bryansk, zu Unklarheiten, sodass man von einer stabilen Umsetzung einer angeblichen Vereinbarung eigentlich nicht sprechen kann. Die Verhandlungen über einen Waffenstillstand über See oder von See aus sind festgefahren, weil Russland Aufhebung von Sanktionen verlangte, die bisher nicht erfolgen konnte. Also die beiden Teilwaffenstillstände aus der Luft und über See, da hängt es zurzeit, und von einem großen Waffenstillstand, da sind wir noch weit entfernt.
Das wird sich ja jeder mitbekommen haben, dass Trump sich dieser Tage mal sehr verärgert gezeigt hat über Putin, nachdem er, glaube ich, mit dem finnischen Regierungschef Golf spielen war. Aber das hatte letztlich auch nicht viel zu sagen, oder? Also es hat sich ja grundsätzlich nichts geändert an der US-Position.
Nein, er war nach eigenen Worten stinksauer, dass sich Putin nicht bereit erklärt hat, konkrete Schritte zu einem Waffenstillstand zu machen. Ausschlaggebend war wohl die erneute Aussage Putins, Selenskyj sei kein legitimer Präsident, mit dem man nicht verhandeln könne, also die alte russische Position. Er machte deshalb den Vorschlag, die gesamte Ukraine unter Verwaltung der Vereinten Nationen zu stellen, um dann Neuwahlen durchzuführen und dann Verhandlungen aufzunehmen. Das wäre also noch ein langer Prozess gewesen. Ob sich die US-Position grundsätzlich geändert hat, ich glaube nicht. Aber man erkennt sicher auch in der Administration, dass Putin auf Zeit spielt.
Ja, und immerhin hat ja Trump auch Gelegenheit gefunden, sich wieder über Selenskyj zu ärgern, auch öffentlich, weil der halt nicht so will, wie er, Trump, in Bezug auf das Rohstoffabkommen, mit dem die Ukraine für US-Militärhilfe quasi bezahlen soll.
Das scheint das Motiv gewesen zu sein wieder. Wir haben allerdings das neue Abkommen nicht wie Ende Februar als Entwurf vorliegen. Wir hatten ja damals den Entwurf der Rahmenvereinbarung besprochen und er war nicht so negativ, wie man gemutmaßt hatte. Es war ja von einer dauerhaften Partnerschaft die Rede. Dieser Entwurf wurde öffentlich vor dem Eklat im Weißen Haus und man kann davon ausgehen, dass beides miteinander zusammenhängt. Damit war Trump nicht zufrieden mit dieser Rahmenvereinbarung. Wie der neue Entwurf jetzt aussieht, wissen wir alle nicht, jedenfalls öffentlich. Ich konnte ihn noch nirgendwo finden und alles, was hier öffentlich gesagt wird, basiert auf Aussagen, entweder aus der Administration oder aus der Ukraine. Aber verlässlich ist das noch nicht. Es ist noch nicht ausgemachte Sache, dass man sagen kann, der Entwurf ist jetzt strenger als das, was vor dem Eklat dort im Weißen Haus veröffentlicht worden ist.
Alles in allem sehen wir aber, dass Trump mit seiner Deal-Makerei, sage ich mal, nicht so recht weiterkommt. Ne? Also dass die vielleicht für irgendwelche Immobiliensachen taugt, aber nicht für so einen vielschichtigen Konflikt, der gerade in diesem Krieg gipfelt. Ich meine, man kann immer auf Berater im Hintergrund hoffen, die dann auch ein bisschen Ahnung haben von dem, was sie tun. Aber ich weiß nicht, wie viel Hoffnung man da wirklich haben sollte. Es zeigt sich ja doch immer mehr, dass der NDC tatsächlich einen Trupp, ich sag mal, von außenpolitisch Ahnungslosen am Werke ist. Also weiß Gott, nicht ohne Mission, aber dennoch irgendwie ahnungslos. Und ich gehe davon aus, dass manche sogar noch weitergeht und sagen würde, dumm.
Ja, gut, also dem will ich mich jetzt nicht unbedingt anschließen. Ich meine, Sie machen das fest an dem Interview von Herrn Witkoff mit Tucker Carlson. Da haben sie natürlich einen Punkt, da war er schlecht vorbereitet, kannte sich auch nicht aus in der Historie des Konflikts, brachte einige Dinge durcheinander. Das ist so. Ich glaube, dass der Kreis um Trump sich schlicht in einer Abhängigkeitssituation befinden gegenüber ihrem Präsidenten. Dieser Präsident hat eine ausgemachte Hire-and-Fire-Mentalität. Also entweder du spurst oder musst gehen. Und die Leute haben sich persönlich und auch beruflich an diesen Präsidenten gebunden. Und deshalb sagen sie ja in jedem Interview oder nehmen Bezug in jedem Interview auf die Aussagen ihres Präsidenten. Aber deshalb darf man nicht vernachlässigen, dass es im Hintergrund doch sehr intelligente Leute gibt, die sich auch in der Außenpolitik auskennen und die die Agenda auch bestimmen. Die Agenda, die große geostrategische Agenda, die da besagt, man müsse sich Russland annähern, damit die Verbindung zwischen Russland und China zerbrochen wird und Amerika sich konzentrieren kann auf diese Auseinandersetzung, ob wirtschaftlicher oder am Ende militärischer Art mit China.
Aber aus intelligent sein folgt ja noch lange nicht zwangsläufig, dass man dann klug handelt.
Ja. Das stimmt.
Und weil wir bei den Akteuren sind, ganz kurz eine Frage zu J.D. Vance, dem Vizepräsidenten, und dem, was Sie, Herr Bühler, beim letzten Mal zu dessen Namen gesagt haben. Mit ein bisschen Augenzwinkern hat er geschrieben, zu lesen die Mail von Christoph Meinhardt. Die lese ich mal ganz kurz vor. Ich habe mich etwas darüber gewundert, dass Herr Bühler den US-Vizepräsidenten James David, J.D. Vance, John Vance nennt. Ist das so eine Art Insider, wie seinerzeit Bernd statt Björn? Bisher hat es der verdiente General ja nur selten vermieden, die Probleme beim Namen zu nennen. Zitat Ende. Also beim richtigen Namen zu nennen, denn J.D. Vance heißt natürlich James David und nicht vielleicht John David, aber ich nehme an, der Versprecher war der innerlichen Erregung darüber geschuldet, was Vance da politisch tut. Oder kommt es woanders her?
Es ist mir auf jeden Fall nicht aufgefallen. Das war tatsächlich ein Versprecher. Also unser Hörer hat natürlich recht, er heißt James D. Vance. Und so nenne ich ihn auch. Das wollte ich zum Ausdruck bringen. Ja. James Vance, J.D. Vance klingt mir einfach zu niedlich und passt nicht zu dem Bild, das ich in den letzten Wochen von ihm gewonnen habe, seit der Münchner Sicherheitskonferenz. Er war ja noch vor wenigen Jahren absolut gegen Trump eingestellt und hat dies auch öffentlich gemacht. Ich habe nach der Münchner Sicherheitskonferenz ein wenig zu ihm recherchiert. Er hat sich 2019 taufen lassen und ist der katholischen Kirche beigetreten. Es gibt aus dieser Zeit ein Interview mit ihm und da sagt er zur Begründung: Ich habe eine große Übereinstimmung festgestellt zwischen dem, wofür ich stehe und wofür die katholische Kirche steht. Ich hoffe, mein Glaube macht mich mitfühlender und ich kann mich besser mit Menschen identifizieren, die in Not sind. Zitat Ende. Also diese Hoffnung ist nicht aufgegangen, muss ich sagen. Jedenfalls konnte ich das bisher nicht feststellen. Also das Gegenteil ist der Fall. Der Mann ist im Übrigen nicht dumm. Der ist sehr intelligent, aber auch sehr machtbesessen. Und er hat sich in den letzten Wochen als ein Mann ohne jede emotionale Intelligenz, ohne jedes Mitgefühl, ohne Takt und Anstand präsentiert.
Und mir ist der Versprecher am Ende auch nicht aufgefallen. Also, und mir hakt es auch nicht recht, also jemanden bei dem Namen zu rufen, den er sich vielleicht wegen des guten Klangs für die politische Karriere ausgesucht hat. Aber ja. Letztlich kann er ja bei seinem Namen tun, was er will, kann ja jeder. Bei seinem politischen Tun sieht das natürlich anders aus. Nächster Sprung. Es muss einem aber nicht nur schaurig werden bei dem, was aus den Staaten rüberkommt. Mitunter reicht auch ein Blick nach Paris oder London. Der französische Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Keir Starmer, die schmieden gemeinsame Pläne, wie man einen künftigen Waffenstillstand bzw. Frieden in der Ukraine absichern könnte. Sie wollen dabei eine sogenannte Koalition der Willigen zusammenbringen. Die Vorstellungen der beiden sind sehr weitreichend. Allein der Willigen sind es derzeit nicht allzu viele und das kann gut und gerne daran liegen, was den beiden vorschwebt. Inwieweit haben Sie denn darüber schon ein klares Bild?
Also es wird deutlicher und da hat ein Artikel von Konrad Schuller in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom Wochenende beigetragen. Wir sollten uns aber zunächst ansehen, welche Vorschläge es seit über einem Jahr zur Unterstützung der Ukraine und zur Absicherung eines Waffenstillstands oder eines Friedensvertrages gegeben hat. Macron spricht ja schon seit über einem Jahr davon, dass die NATO oder die Europäer Truppen in die Ukraine schicken sollten, zur Ausbildung und zu anderen Unterstützungsleistungen. Diese Idee war zu Recht nicht realisierbar. Wir haben darüber gesprochen. Dann gab es die Idee, eine Beobachtermission der Vereinten Nationen einzusetzen. Diese Aufgabe hatte die OSZE ja vor einigen Jahren. Da wurden Waffenstillstandsverletzungen beider Seiten akribisch festgehalten, allerdings ohne Konsequenzen. Und daran ist die Mission letztlich gescheitert, wie wir wissen. Dann gab es die Idee, eine Pufferzone einzurichten, die die beiden Kriegsparteien trennen sollten. Die Urheberschaft für diese Idee liegt wohl beim pensionierten US-General Keith Kellogg. Diese Friedenstruppe war allerdings nur in ersten Ansätzen beschrieben. Also Mandat, Auftrag, Aufgaben im Einzelnen war noch gar nicht ausformuliert. Aber die Europäer sollten es richten und bald kursierten schon Zahlen zwischen 100.000 und 200.000 Soldaten, die dafür erforderlich wären. Nach der Münchner Sicherheitskonferenz und dem Eklat im Weißen Haus setzten sich Präsident Macron und Premierminister Starmer zusammen und luden zu mehreren hochrangigen Treffen in dieser Sache nach Paris und nach London ein. Und jetzt werden durch diesen Artikel die Umrisse einer Truppe für die Ukrainer deutlicher. Ein Politikwissenschaftler und Historiker aus dem Französischen Institut für internationale Beziehungen hat uns in der Frankfurter Zeitung die französische Idee erklärt. Also 25.000 Bodentruppen, dazu Luft- und Seestreitkräfte. Die Ukrainer sollten die vorderste Front wie bisher schützen. Die Europäer sollten mit mobilen Land-, Luft- und Seestreitkräften in zweiter Reihe stehen, also mindestens 50 Kilometer weiter hinten. Ich gehe davon aus, dass das nur auf die Landstreitkräfte zutrifft. Präsident Macron sagt dazu, sie sollten dort ukrainische strategische Objekte sichern.
Dann lassen Sie uns vielleicht mal ein paar Punkte gut durchgehen und bei diesen 25.000 Mann anfangen. Das klingt ja jetzt nicht unbedingt viel. Also gemessen an der erstens Länge der ukrainisch-russischen Grenze und gemessen an dem Aufgebot an Soldaten, das ja derzeit in diesem Krieg aktiv ist.
Das ist auch nicht viel. Aber ich will es die Kritik gar nicht an den 25.000 festmachen, aber man muss sich den Auftrag ansehen, den diese Truppe haben soll. In der Erklärung des Auftrages springt ein Politikwissenschaftler der Denkfabrik RUSI aus London bei. Die kleine Streitmacht soll Russland mit einer Tripwire-Funktion abschrecken, also einer Stolperdraht-Funktion. Zitat, so eine Stolperdrahtfunktion zeigt den Russen, dass ein Angriff auf die Ukraine einen Krieg mit den teilnehmenden Staaten dieses Bündnisses auslösen würde. Zitat Ende. Und das ist das Entscheidende und Neue an dem Plan. Das soll keine unparteiische Beobachter- oder Friedenstruppe sein, sondern eine Schutztruppe für die Ukraine als Sicherheitsgarantie und zur Abschreckung vor Russland. Also quasi ein Ersatz für die mangelnde Möglichkeit zum NATO-Beitritt.
Zu dem Auftrag komme ich gleich auch noch ein bisschen näher. Ich will nur mal kurz noch bei der Zahl bleiben. Auch wenn 25.000 nicht viel sind, werden die Willigen doch Schwierigkeiten haben, die überhaupt aufzubringen. Ich meine, 25.000 im Land würde ja aber bedeuten, dass man eigentlich noch das Doppelte oder Dreifache insgesamt zur Verfügung stellen muss, weil man die ja auch austauschen muss, oder?
Also man sollte das nicht von vornherein ausschließen, dass so eine Truppe zustande kommt. Das wäre, wie gesagt, nicht mein erster Punkt, aber es ist natürlich schon so, dass man das hinterfragen könnte. Und die Briten sagen ja selbst, sie können maximal eine Brigade zur Verfügung stellen und nicht mehr. Und auch das nur, wenn sie ihre Verpflichtungen in Estland, die sie eingegangen sind, zurückfahren oder ganz aufgeben. Bei den Franzosen wird es ähnlich sein. Und ich kann zurzeit tatsächlich nicht erkennen, wer dort größere Kontingente dazustellen könnte. Mhm. Entscheidend ist aber nochmal der Auftrag, so wie er von den beiden Wissenschaftlern wiedergegeben worden ist. Ich sage das deshalb so vorsichtig, weil wir nicht wissen, was die beiden Regierungschefs da wirklich im Sinn haben. Ich hoffe, dass dies alles zu Ende gedacht ist. So wie es da geschrieben steht und von den Wissenschaftlern wiedergegeben worden ist, offenbar noch nicht.
Man spielt ja auch immer noch mit dem Gedanken, dass bei dieser Größenordnung die Amerikaner noch in der Hinterhand sind. Also ohne die geht es am Ende nicht.
Also da äußert sich Botschafter Wolfgang Ischinger in dem Artikel der Frankfurter Zeitung zu Recht, wie ich meine, kritisch gegenüber dem Plan. Was macht man denn, wenn Raketen der Russen auf diese europäische Schutztruppe abgefeuert werden? Die Schutztruppe wehrt sich und schützt die Ukrainer. Was macht man dann, wenn Russland mit Nuklearschlägen auf europäische Ziele droht? Hoffen auf den Schutzschirm der Amerikaner? Es wird immer viel gesprochen, dass die Russen die NATO austesten würden durch begrenzte Aktionen auf NATO-Gebiet. Mit einem solchen Plan ohne amerikanische Schutzgarantie begeben wir uns freiwillig auf ein Testgelände sozusagen. Da müssen die Russen gar nicht das Bündnisgebiet angreifen. Sie brauchen nur unter einem Vorwand den Krieg gegen die Ukraine weiter fortführen. Ischinger nennt das Spaltpilzrisiko. Wenn man sich ohne gemeinsame Planung als Europäer in die Ukraine begibt, ohne gemeinsame Planungen im Sinn, dass man mit den Amerikanern das genau abspricht und die Amerikaner Teil des Plans werden. Präsident Macron sagt, dass sich die Europäer darauf einstellen müssen, dass die Amerikaner die Europäer nicht unterstützen. Also der genannte französische Mitarbeiter dort, dieses Instituts, ist derselben Meinung wie sein Präsident. Er meint darüber hinaus, die russischen nuklearen Drohungen seien nicht glaubwürdig, wenn die Russen wüssten, dass Frankreich und Großbritannien antworten könnten. Also diese Aussage will ich meine alte Position dagegen stellen. Die britischen und die französischen Nuklearwaffen sind in Qualität und Quantität nicht geeignet, den amerikanischen Schutzschirm zu ersetzen. Da sollten wir nicht darauf bauen, dass die Franzosen oder die Briten kurzfristig oder auch mittelfristig irgendetwas in diese Richtung machen könnten, die uns dann tatsächlich eine Schutzgarantie gibt.
Also ging es ja am Ende nicht ohne die Amerikaner. Halten Sie es denn für denkbar, dass es am Ende vielleicht doch glaubwürdige Sicherheitsgarantien der Amerikaner geben könnte für eine solche Schutztruppe?
Also bisher wurde das ausgeschlossen. Der Verteidigungsminister Hegseth hat es ja selbst gesagt. Aber ich denke, nichts ist undenkbar. Das kann ja auch Verhandlungstaktik sein, um die Europäer zu mehr Verantwortung auch anzuleiten. Jetzt warten wir erstmal ab, wie Putin mit den amerikanischen Vorschlägen für einen Waffenstillstand umgeht. Bis jetzt konnte er die Amerikaner ja gut an der Nase herumführen. Diesen Eindruck muss man nach den ersten ergebnislosen Gesprächen in dieser Sache haben.
Aber und jetzt nochmal zurück zum Auftrag, zum möglichen Auftrag einer solchen Schutztruppe. Problem bleibt am Ende natürlich, das wären westliche Truppen in der Ukraine, also Truppen aus NATO-Staaten mutmaßlich. Wenn die am Ende dann doch angegriffen würden, weil sie sich als Stolperdraht hinstellen, was ist denn dann? Dann sind wir doch tatsächlich im Krieg mit Russland, oder?
Ja, das versuchte ich ja gerade zu sagen. Ich meine, man muss das vom Ende her denken. Was passiert dann? Man muss sich das Szenar zu Ende denken. Und ich hoffe, dass nicht nur die Institutsmitarbeiter, die ich gerade zitiert habe, sondern dass auch die Generalstäbe beider Staaten sich intensiv Gedanken gemacht haben und ihre Regierungschef beraten haben.
Andererseits, Herr Bühler, ist es denn, also auf der anderen Seite, tatsächlich denkbar, dass die westlichen Staaten, die europäischen NATO-Staaten drumherum kommen, friedenssichernde Truppen zu stellen? Also lassen wir mal völlig außen vor, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Putin dazu stimmt, relativ gering scheint.
Also wir werden nicht drumherum kommen, wenn es zu einer internationalen Friedenstruppe käme, idealerweise mit einem Mandat der Vereinten Nationen, die einen von beiden Seiten vereinbarten Waffenstillstand absichern soll. Damit sage ich nicht, dass es auch so kommt. Das ist heute noch gar nicht absehbar. Aber es ist wichtig, dass man diese Unterscheidung trifft zwischen internationaler Friedenstruppe und dieser Schutztruppe mit einer Abschreckungsfunktion. Mal deutlich ausgesprochen, das hätten die Staaten der Schutztruppe einfacher haben können. Ich meine damit, die Ukraine von Anfang an konsequent und mit allem, was sie braucht, zu unterstützen. Das wäre der richtige Weg gewesen. Hier haben wir bekanntlich von Anfang an Chancen verpasst. Die Amerikaner, die Briten, erst recht die Franzosen und auch wir und andere. Aber noch kann man ja einiges tun. Also die weitere Unterstützung der Ukraine muss aus meiner Sicht weiter Priorität haben und muss parallel zu den Verhandlungen weiterlaufen. Dass die Diskussionen später schwierig werden, konnte man ja voraussehen, eigentlich schon bei Beginn des Krieges. Und in eine Phase schwierigster Diskussionen und Entscheidungen kommen wir jetzt, eben weil wir verpasste Chancen uns geleistet haben in den letzten 3 Jahren. Aber nochmal mit Blick auf Frankreich und die britischen Überlegungen, wenn sie denn so sind, wie in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung beschrieben, da ist unsere Regierung, die neue wie auch die alte, gut beraten und tut das nach meiner Einschätzung auch, solch überambitionierte Pläne skeptisch zu betrachten. Vielleicht werden ja auch weitere Details der französisch-britischen Pläne am Wochenende bekannt. Am Freitag sollen ja die Generalstabschefs aus Frankreich und Großbritannien nach Kiew reisen. Vielleicht haben sie uns ja dann etwas anderes zu sagen als die Interpretation der beiden Wissenschaftler aus London und Paris.
Okay, dann schauen wir jetzt nochmal in die New York Times. Zu einem langen Artikel vom 29. März haben uns außergewöhnlich viele Fragen erreicht. Ich will mal stellvertretend aus der Mail von Benjamin Kuderer aus Offenburg zitieren. Er schreibt zunächst mal, dass er sich für die Arbeit an diesem Podcast bedankt und dass er das Format sehr schätzt. Also ich habe es ja eigentlich nicht so mit dem Zitieren von Lob, aber an dieser Stelle mache ich es mal, damit gleich klar ist, dass das eine, ich sag mal, interessierte Nachfrage ist und dass die nicht von jemandem kommt, der damit mal mitteilen wollte, dass Sie, Herr Bühler, sowieso Unrecht hätten. Also, ich lese mal aus der Mail vor. Zitat. Am 29.03.2025 ist in der New York Times ein Artikel mit dem Titel The Partnership, The Secret History of the War in Ukraine erschienen, der sehr fundiert und detailliert die Rolle der USA im Ukraine-Krieg beschreibt. Der Artikel beschreibt insbesondere die nahezu seit dem Beginn des Krieges bestehende und später intensivierte Zusammenarbeit im Bereich des sogenannten Targeting-Prozesses. Er beschreibt nicht nur, dass die Amerikaner an der Zielauswahl beteiligt waren und gegebenenfalls noch sind, sondern auch, dass mit dem HIMARS-System überhaupt nur von den USA aus gewählte Ziele beschossen werden durften, / dürfen. Die Erkenntnis dieses Artikels steht in krassem Widerspruch zu der des Öfteren von Herrn Bühler formulierten Aussage, Teilnahme am Targeting-Prozess ist gleich Kriegspartei. Mich würde nun interessieren, wie Herr Bühler nach diesen Enthüllungen zu dieser Aussage steht. Zitat Ende. Vielleicht zunächst mal, Autor der Geschichte in der New York Times ist Adam Antes. Der hat, so schreibt die Zeitung, an dieser Story über ein Jahr lang gearbeitet, hat mehr als 300 Interviews geführt mit Regierungs-, Militär-, Geheimdienstmitarbeitern, und zwar in der Ukraine, in den USA, in Großbritannien, Deutschland, Polen, Belgien, Lettland, Litauen, Estland und in der Türkei. Und die allermeisten dieser Leute, dieser Informanten, werden in der Geschichte nicht mit Namen zitiert. Man weiß also nicht, wer sie tatsächlich sind. Und wer jetzt schon eine Weile zuhört, der weiß, Sie, Herr Bühler, mögen solche Geschichten. Also mögen in Anführungszeichen. Ne?
Also ich lese ja schon seit ein paar Jahren solche Artikel und die Erfahrung hat mich vorsichtig gemacht. Das gilt umso mehr, wenn die Sachverhalte geheim oder sehr kompliziert sind oder beides, wie in diesem Fall. Mich beeindruckt aus Erfahrung nicht die Zahl der Interviews. Ich weiß, dass nicht jeder Uniformträger bei militärischen Details alles weiß, schon gar nicht ein Diplomat oder Politiker. Auch die Ranghöhe des Interviewten ist für mich nicht so entscheidend. Manchmal wissen Rangniedrigere wesentlich mehr, wenn es um Detailfragen geht. Mich beeindruckt auch nicht die Liste der genannten Länder, weil ich weiß, dass solche Informationen schon in den eigenen Armeen wenige haben und schon gar nicht, wenn es sich dabei um fremde Armeen dreht. Und letzter Punkt, manche können in Hintergrundgesprächen der Versuchung nicht widerstehen, auch das sagt mir meine Erfahrung, die eigene Bewertung höher zu priorisieren als die Fakten. Alles schon erlebt und deshalb bin ich da durchaus vorsichtig. Ich sage aber ausdrücklich jetzt auch mit Blick auf die Frage, dass ich nicht behaupte, dass an diesem Artikel alles falsch ist, keineswegs. Aber es ist eben nicht nachprüfbar, weil die Quellenlage fehlt. Ja. So, das war jetzt erstmal mein zunächst mal, in Anführungsstrichen, ja. Herr Deisinger, meine Antwort auf Ihre Einleitung.
Gehen wir noch ein bisschen näher drauf ein. Aber das haben Sie im Prinzip angedeutet. Nur weil man jetzt Leute auch nicht mit Namen zitiert, heißt es ja nicht, dass das, womit sie zitiert werden, nicht stimmt. Und offenbar hat der Autor ja tatsächlich auch mit entscheidenden Leuten gesprochen, also mit Leuten, die dabei waren. Ich will mal einen rausgreifen, General Zabrotsky wird er, glaube ich, ausgesprochen, ein ukrainischer General, der in dem Artikel auch tatsächlich hier und da mal wörtlich zitiert wird, so wie ich das gelesen habe. Vielleicht können Sie ja wieder zum entscheidenden Personaltableau dieser Geschichte mal was sagen. Also wichtige Rolle auf ukrainischer Seite, dieser General Zabrotsky, auf amerikanischer Seite, da hat zum Beispiel ein General Donahue eine wichtige Position.
Ja, General Zabrotsky wird so häufig in dem Artikel zitiert, dass sicher mit ihm gesprochen worden ist. Seine Zitate geben auch eine gewisse Linie in diesem Artikel vor. Er war seit 2014 im Krieg im Donbass eingesetzt, ein hoch anerkannter General, Held der Ukraine, ist dann 2019 als Abgeordneter in das Parlament gewählt worden. Er war Abgeordneter der Partei des ehemaligen Präsidenten Poroschenko, also ein Oppositionsabgeordneter, muss man wissen. Er hat im Jahr 2023 sein Mandat zurückgegeben, wurde dann von Präsident Zelensky als Stellvertreter von General Solushny wieder in den aktiven Dienst berufen. Dieser endete aber bereits wieder im Februar 2024 in der Entlassungswelle von ukrainischen Generalen. Der andere Name, der dort auftritt und den Sie genannt haben, General Donahue, ist ein ebenso angesehener General der US-Armee. Ich habe ihn 2019 oder 2020, bin ich ganz sicher, in welchem Jahr in Afghanistan getroffen. Er wurde durch ein Foto weltweit bekannt, auf dem er als letzter amerikanischer Soldat zu sehen ist, der in Kabul in die letzte Transportmaschine steigt, um Afghanistan zu verlassen. Er wurde nach seinem Afghanistan-Einsatz im Februar 2022 kommandierender General des 18. Fallschirmjägerkorps in Fort Bragg, USA. Und zwei Monate später bekam dieses Korps den Auftrag aus Wiesbaden heraus, die Zusammenarbeit mit den Ukrainern zu koordinieren. Also knapp zwei Monate nach Angriffsbeginn. Donahue baute dazu eine Organisation auf, die direkt am europäischen Hauptquartier der US Army in Wiesbaden angesiedelt war und immer noch ist. Ende 2022 kehrte er wieder in die Staaten nach Fort Bragg zurück, um dann im Dezember 2024 wiederzukommen, jetzt als Befehlshaber der US Army in Europa und Afrika mit Sitz in Wiesbaden. Und diesen Dienstposten hat er natürlich jetzt ein halbes Jahr später nach wie vor. Es geht also in dem Artikel, wenn es um die beiden Personen geht, um diesen Zeitraum April bis November 2022. Mhm. Das muss man wissen.
Und die Organisation, die Donahue aufgebaut hat, ist das diese Task Force Dragon, von der im Artikel auch die Rede ist? Inwieweit sagt die Ihnen was?
Nein, die amerikanischen Großverbände, Korps, Divisionen, Brigaden, aber auch Bataillone, die haben Decknamen, die sie im Einsatz oder bei Übungen auch verwenden. Und so ist das 18. Airborne Corps die Task Force Dragon. So wird sie genannt, wird sie über Funk gerufen, die einzelnen Funktionsträger mit Dragon 1, 2, 3. und so weiter. Also das ist wie ein Spitzname für dieses Korps. Das Korps hatte die Aufgabe, die Ukraine dahingehend zu unterstützen, dass Materialabgaben koordiniert wurden und Ausbildung vor allen Dingen auch durchgeführt wird für die ukrainischen Soldaten.
Dann ist die Rede von 20 Leuten. Geheimdienstler, Einsatzplaner, Kommunikations-, Feuerleitspezialisten, die laut diesem Artikel in Wiesbaden zusammengearbeitet haben. Und zwar, jetzt zitiere ich, um die russischen Waffensysteme und Bodentruppen zu untersuchen und ihre reifsten und wertvollsten Ziele zu ermitteln. Die Prioritätenlisten wurden dann an das Intelligence Fusion Center übergeben, wo Beamte Datenströme analysierten, um die Standorte der Ziele zu bestimmen. Zitat Ende aus dem Artikel der New York Times. Also so kann man es dort lesen. Wäre das, wenn es sich denn so zugetragen hat, schon ein Widerspruch zu Ihrer Ansicht, Herr Bühler?
Nein, das kann ich so nicht bestätigen. Die amerikanischen Offiziere sind sehr genau darauf bedacht, dass sie politisch gesetzte rote Linien nicht überschreiten. Das mit den Prioritäten ist übrigens ein völlig normaler Vorgang. Dort wird definiert, welche Art von Informationen für den Kommandeur im Zielplanungsprozess, im Targeting-Prozess, wie es im Englischen heißt, wichtig sind und vor allen Dingen in welchen Räumen sie wichtig sind. Und dann geht es in das Intel Fusion Center, das hatten Sie angesprochen, der Begriff deutet darauf hin, dass dort Informationen nach dieser Priorisierungsliste zusammengetragen und bewertet werden, multinational von Geheimdiensten, von militärischen Aufklärungseinheiten und bewertet dann wieder zurück zum Befehlshaber oder zum Kommandeur kommen.
Weil Sie sagten, die Soldaten halten sich an die politischen Vorgaben ganz strikt. Es ist ja dann auch zu lesen, dass man innerhalb des US-Europakommandos diskutiert haben soll. Also sollte man Ziele auch tatsächlich Ziele nennen. Ein Generalmajor Timothy Brown soll dann entschieden haben, dass man bei russischen Streitkräftestandorten von Points of Interest spricht. Der Grund, das ist jetzt kein Zitat von Brown, war angeblich, dass man so dann glaubhaft versichern konnte, als kein Ziel weitergegeben zu haben. Es war halt ein Point of Interest.
Also Tim Brown war in Stuttgart der sogenannte J2, also der Abteilungsleiter für das militärische Nachrichtenwesen beim Oberkommando der amerikanischen Streitkräfte für Europa, also der vorgesetzten Dienststelle der Task Force Dragon des 18. Airborne Corps der Amerikaner mit Dana Yu an der Spitze. Points of Interest ist ein ganz normaler Ausdruck im militärischen Nachrichtenwesen, wie auch Areas of Interest, einfach um die Räume festzulegen, in denen sich das militärische Nachrichtenwesen kundig machen soll. Die Räume festzulegen, die für die Operationsführung des Befehlshabers wichtig sind. Das ist, wenn Sie so wollen, auch eine gewisse Priorisierung. Nicht alles wird abgedeckt durch Aufklärungssensoren, sondern bestimmte Räume werden abgedeckt und über die Prioritätenliste, die wir vorhin gesprochen haben, wird dann nach Indikatoren geschaut, die eben auf eine bestimmte Absicht des Gegenübers schließen lassen.
Okay, dann will ich es mal noch ein bisschen konkreter machen. Es wird dort in diesem Artikel geschildert, wie ziemlich zu Beginn der Zusammenarbeit beispielsweise ein, ich hoffe, ich spreche das richtig aus jetzt, Suprajk, also das ist ein russisches Artillerieaufklärungsradar, wie so ein Ding ausgeschaltet wurde, weil die Amerikaner die Koordinaten ermittelt und übermittelt haben. Das ist eine Schilderung, die sich direkt auf Äußerungen von General Zabotsky bezieht.
Ja, ich weiß nicht, ob General Zabrotzky das alles so richtig verstanden hat und ob er sich daran Gefallen getan hat und vor allen Dingen in seinem Land das alles öffentlich zu machen. Hier handelt es sich um ein taktisches Artillerieaufklärungsradar. Das hat in der neuesten Version eine Aufklärungsreichweite von etwa 100 Kilometern gegen ballistische Raketen, gegen Artillerie, Munition und Raketenartillerie. weitaus geringer. Also es ist ein taktisches Lageaufklärungsgerät und für die Artillerie wichtig zu erkennen, woher die Artilleriegeschosse kommen, die auf einen gefeuert werden, um dann ein Gegenfeuer auslösen zu können. Das ist die Funktion. Wenn man nun glaubt, dass man das aus dem Weltraum aufklären kann, dann täuscht man sich da. Da gehören spezielle Aufklärungsmittel des elektronischen Kampfes dazu, die dazu geeignet sind. Die müssen vor Ort stehen oder sie müssen in einem Flugzeug sein, das in Reichweite zu diesem Radargerät steht. Dann kann man tatsächlich so ein Radargerät orten und identifizieren auch, weil jedes Radargerät einen bestimmten Fingerabdruck hat. Das ist durchaus möglich. Aber wer dann glaubt, dass ein Kommandeur, so wie es steht in dem Artikel ja drin, dass ein Kommandeur dann nochmal auf ein Satellitenbild schaut, um zu sehen, ob das Radargerät noch dasteht, bevor er den HIMARS-Schlag auslöst, der täuscht sich da in der Geschwindigkeit, wie Aufklärung und Wirkung schließlich im Ziel über die Ukraine hoch zum Satelliten nach Wiesbaden und wiederum in die Ukraine. Das ist so technisch nicht möglich.
Das habe ich jetzt recht verstanden, dass Sie sagen, also es wäre den Amerikanern gar nicht möglich, mit ihren Mitteln den Standort dieses Supikes so punktgenau zu bestimmen, dass man es auch tatsächlich angreifen kann. Habe ich das recht verstanden?
Sie müssen Aufklärungsmittel haben, die in Reichweite sind, um eine allgemeine Lageinformation, da ist was, auch zu verifizieren. Das ist der Punkt. Das können Aufklärungsmittel der Ukrainer sein, das können Aufklärungsmittel der Amerikaner sein. Aber dass die Amerikaner nun in der Ukraine Aufklärungsmittel eingesetzt haben, davon ist nicht auszugehen. Das ist im Gegenteil auszuschließen. Das kann also dann nur durch ein Flugzeug mit der entsprechenden Aufklärungsreichweite gemacht werden. Aber das ist so ein komplexer Vorgang. Ob es sich da rentiert, ein Radargerät, ein taktisches Radargerät auszuschalten, das will ich schon in Frage stellen.
Dann die ersten weiteren HIMARS-Angriffe. Als der Schritt zu diesen HIMARS-Angriffen gegangen wurde, sei, so wird ein Beamter in diesem Artikel zitiert, diese Task Force Dragon zum vollständigen Backoffice des Krieges geworden. Ich zitiere jetzt mal wörtlich aus dem Artikel. Also Zitat, Wiesbaden würde jeden HIMARS-Schlag überwachen. General Donoghue und seine Mitarbeiter überprüften die Ziellisten der Ukrainer und berieten sie bei der Positionierung ihrer Trägerraketen und dem Timing ihrer Angriffe. Die Ukrainer sollten nur die von den Amerikanern bereitgestellten Koordinaten verwenden. Um einen Sprengkopf abzufeuern, benötigten die HIMARS-Betreiber eine spezielle elektronische Schlüsselkarte, die die Amerikaner jederzeit deaktivieren konnten. Zitat Ende aus diesem Artikel der New York Times. Denn was da passiert sein soll, das ist dann keine Zieldatenweitergabe, am Ende keine Kriegsbeteiligung?
Nein, Ausbildung und Rat ist immer in Ordnung. Die Frage hatte Herr Kudere ja eingangs schon gestellt, das habe ich noch nicht beantwortet. Die Frage war, ob mit dem HIMARS-System überhaupt nur von den USA ausgewählte Ziele beschossen werden durften oder dürfen. Ja, das kann durchaus sein. Wie bei jedem weitreichenden Waffensystem jeder Nation kann das dann der Fall sein, wenn mit der Abgabe von HIMARS oder anderen Waffen Auflagen für den Einsatz mitgegeben werden. Also zum Beispiel, beschießt nicht die Kertschbrücke, schießt nicht über die Grenzen und dergleichen und gleichzeitig von dem abgebenden Staat eine Billigung der Ziele zur Kontrolle gefordert wird. Ich habe nicht nur einmal gesagt, dass man mit solchen gut gemeinten Auflagen und Billigungsverfahren die Soldaten in eine Grauzone im Zielplanungsprozess bringt. Beim HIMARS kommt eine weitere Sache dazu. Die Ziele können manchmal nur so aufgeklärt werden, dass nur zweidimensionale Kartenkoordinaten mitgegeben werden können. Also wie wir sie auf den Karten, auf den ganz normalen Landkarten auch ablesen können. Bei so weitreichenden Waffensystemen mit Reichweiten bis 80 Kilometer, also jenseits des Horizonts wie bei HIMARS, werden Koordinaten benötigt, die die Erdkrümmung berücksichtigen. Also dreidimensionale Koordinaten, um die notwendige Genauigkeit zu erzielen. Das Umrechnen ist nicht trivial, sodass es vorkommt, dass der ukrainische Soldat seinem Ausbilder die Koordinaten per E-Mail schickt. Der rechnet sie in seinem Rechner um und schickt sie zurück. All das ist keine Teilhabe am Zielplanungsprozess. Die Verantwortung bleibt beim ukrainischen Soldaten. Bei aller möglichen Hilfestellung sehe ich nicht, dass diese Verantwortung von den Amerikanern übernommen wurde.
Was natürlich auffällt, ist, dass es keine Reaktion dazu von wichtigen Leuten, Amtsträgern, Funktionären gibt. Ist sicher auch eigentlich nicht zu erwarten, zumindest nicht, wenn man es bestätigen könnte, weil das natürlich alles der Geheimhaltung unterliegen würde. Kennen Sie auch selbst. Sie wissen ja auch, was Sie heute noch immer nicht ausplaudern dürfen.
Also vielleicht noch ein Punkt, den ich gerade nicht gesagt hatte, diese Schlüsselkarte, die unser Hörer da erwähnt hat, das ist jetzt tatsächlich neu für mich, klingt spannend, hat aber mit einer Kriegsbeteiligung nichts zu tun. Man kann das Geschütz ja sogar abschalten, wenn das alles richtig ist, wenn die Auflagen nicht eingehalten werden. Das noch zur Frage vorher. Mhm. Und jetzt zu Ihrer Frage, ja, was auffällt ist, dass wenn man das jetzt vergleicht, wenn so eine Geschichte bei uns käme von einem Magazin, dann würden die Zeitungen voll sein und würden darüber berichten. Das ist in Amerika nicht der Fall. Es haben zwar einige Zeitungen auch schon vorher über einzelne Aspekte dieses Gesamtzusammenhangs, der da in der New York Times geschildert wird, berichtet. Also vorher scheinen das Artikel schon, wie Forbes beispielsweise, Economist ist da auch dabei gewesen, auch generell einen Artikel aus dem Tagesspiegel. Also es ist durchaus ein Thema, was interessiert, aber so, dass andere Medien Bezug nehmen auf den Artikel der New York Times, das habe ich bisher so nicht sehen können. Allenfalls gestern im ukrainischen Pressebild, da sind zwei Zeitungen sind da angesprungen darauf und haben ganz sachlich dort über diesen Artikel berichtet. Also Medien ist das eine. Das andere ist üblicherweise, und das ist bei den Amerikanern nicht anders, wenn solche Anschuldigungen, das ist ja das, was unterm Strich dann rauskommt, vor allen Dingen, was die Rolle von General Donahue im Jahr 2022 angeht, da wird dann ermittelt. Das ist in Amerika so und das wäre bei uns genauso. Auch der Kongress wird da Fragen stellen nach dem Artikel. Aber das ist offensichtlich nicht so, dass jetzt da eine große Medienwelle schon jetzt entfacht wird. Aber wir werden sicher noch mal davon hören, wenn die Anhörung von Donahue stattfindet oder wenn es da Neuigkeiten gibt.
Was aber auch auffällt, vielleicht sagt Ihnen das was, es gibt natürlich auch keinen Dementi dessen, was da steht in der New York Times. Auch kein Dementi von irgendeiner politischen Seite.
Naja, also dieser Artikel ist ja erklärungsbedürftig. Das sieht man ja an den Fragen, die wir selbst auch bekommen haben. Und nur wegen eines Dementis jetzt die Sache noch bedeutsamer zu machen, da hat man möglicherweise davon abgesehen. Oder man weiß von weiteren Grauzonen, die jetzt noch nicht behandelt wurden, die möglicherweise vorhanden sind. Das ist ja nicht auszuschließen. Ich finde die Rolle nochmal des ukrainischen Generals etwas fragwürdig. Er streckt da an einer Legende, auch an seiner eigenen Rolle dabei. Da muss man das, was ich eingangs gesagt habe, zu seinem Werdegang allerdings mit dazu nehmen, um das insgesamt beurteilen zu können. Hier gibt es Motive, die mit der Sache offensichtlich nichts zu tun haben und die in gewissen Meinungsverschiedenheiten mit dem jetzigen Generalstabschef Sirski begründet sind und mit dem jetzigen Präsidenten Zelensky aus politischen wie auch aus militärischen Motiven darf man ihm da eine gewisse Absicht auch unterstellen, glaube ich.
Ich bin auch ein bisschen am Überlegen, also inwieweit russische Nichtreaktion darauf etwas sagen könnte. Also wenn die Amerikaner Zielplanung gemacht und Daten weitergegeben haben, dann wissen das ja mutmaßlich auch die Russen. Also die haben den Amerikanern aber bislang nicht den Krieg erklärt. Frage ist, was bedeutet das, dass die Russen es genauso sehen wie Sie, Herr Bühler? Oder bedeutet das, dass die Schwelle der Russen für eine solche Kriegserklärung dann doch sehr hoch liegt?
Ja, diese Schwelle, die liegt sehr hoch. Das werden sie auch nicht tun. Da gibt es keinen Automatismus. Aber klar ist auch, wer aktiv in die Zielbekämpfung eingreift, wird zur Kriegspartei. Da dies von allen Staaten, die die Ukraine unterstützen, nicht gewollt ist, darf das Militär hier auch keine Verantwortung bei der Bekämpfung eines Ziels übernehmen, also den Auslöser betätigen, um das plakativ zu machen. Rat und Ausbildung sind in Ordnung, wenn dies so vom jeweiligen Staat genehmigt wird. Und Herr Deisiger, lassen Sie mich zum Abschluss noch einen Punkt sagen, der auch in der Frage von Herrn Kuder ganz am Anfang schon eine Rolle spielte. Das ist die allgemeine Beteiligung an der Zielauswahl. Die Amerikaner bilden wie alle anderen Unterstützerstaaten die Ukraine an den Waffensystemen am Zielplanungsprozess in der Operationsplanung aus. Das mache ich ja selbst auch bei den ukrainischen Generalstabsoffizieren. Zusätzlich haben sie in dieser multinationalen Unterstützungsgruppe in Wiesbaden die Aufgabe übernommen, auch höhere Truppenführer der Ukraine in Operationsplanung, Operationsführung, auch im Zielplanungsprozess auszubilden. Das machen alle Staaten, die aktiv an der Ausbildung von Ukrainern beteiligt sind. Natürlich nicht an fiktiven und generischen Szenarios, sondern in dem Verteidigungsszenario der Ukraine, plakativ gesprochen. Da lernt der ukrainische Soldat in Deutschland nicht irgendeinen fiktiven Panzer aufzuklären und zu bekämpfen, sondern einen der Russen. Und es ist gut für die Ukraine, dass dies von den Amerikanern und allen anderen beteiligten Armeen so gemacht wird. Ich weiß auch, dass durch die intensive Ausbildung Verbindungen wachsen, die über die Ausbildungszeit hinausgeht. Also Fragen, die später per E-Mail beantwortet werden oder es wird Rat auch per E-Mail weiterhin gegeben. Man hält da einfach Verbindung. Dies alles ist aber, jetzt wiederhole ich mich, das ist keine Teilhabe am Zielplanungsprozess. Die Verantwortung bleibt beim ukrainischen Soldaten. Bei aller möglichen Hilfeleistung sehe ich nicht, dass diese von den Amerikanern übernommen wurde oder auch von irgendeiner anderen Nation.
Und das heißt, Sie bleiben auch nach diesem Artikel bei den Aussagen zu diesem Thema, die Sie bisher in diesem Podcast immer getroffen haben?
Natürlich, es sei denn, da kommen noch andere Dinge dazu. Wenn also hier Fehlverhalten von irgendjemandem vorliegt, dann kann ich das natürlich nicht ausschließen, dass ich da dann meine Auffassung korrigieren muss. Aber solange ich dort keinen Beweis dafür habe, werde ich einen Teufel tun und da Anschuldigungen einfach weiter zu verbreiten. Ich gehe davon aus, dass diese Sachen auch im Pentagon untersucht werden und dass es dort irgendwann auch in den nächsten Wochen eine Antwort darauf gibt.
Okay. Und wenn ich an die Uhr schaue, dann wäre mein Vorschlag, Herr Bühler, wir schieben das Thema F-35 noch einmal. Tut mir leid für die Leute, die es interessiert, aber wir sind schon wirklich sehr, sehr fortgeschritten in der Zeit und wir machen das Thema dann tatsächlich beim nächsten Mal, versprochen. Okay, für Sie, Herr Bühler?
Ja, ist okay für mich.
Damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie Fragen haben, Anmerkungen, Lob, Kritik, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir hören uns in der nächsten Woche wieder und zwar voraussichtlich am Dienstag, allerdings erst am Abend, dann werden wir aufzeichnen, Veröffentlichung des Podcasts dann am Mittwoch. Bis dahin. Und vielen Dank für heute.
Gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Dienstagabend.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.